Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute die EU-Innenminister einigen sich in Brüssel auf ein verschärftes Asylpaket. Kommt jetzt die große Migrationswende. Es ist Montag, der 8. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chefreporter Nikolaus Habusch, der für uns über die Innen- und Sicherheitspolitik berichtet. Hallo Nikolaus.
Grüß dich, Thomas.
Nikolaus, die EU-Innenminister haben heute verschärfte Migrationsregeln vereinbart, inklusive Abschiebezentren im EU-Ausland, eine neue Lastenverteilung innerhalb Europas. Und quasi parallel dazu hat das BKA das sogenannte Bundeslagebild zu, ich zitiere, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung für das Jahr 2024 veröffentlicht. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse daraus?
Ja, viel los in der Innenpolitik, du sagst es, Thomas. Das Treffen der Innenministerinnen und Justizminister in Brüssel war lange geplant. Heute wurden einige Dinge jetzt endlich in trockene Tücher gepackt, und zwar die europäische Asylwende. Da ging es um Dinge, die immer wieder schon besprochen wurden auf dem früheren Gipfeln. Zuletzt gab es ein Treffen während des Oktoberfests in Deutschland, in München, wo sich die Innenminister schon vorbesprochen haben, in welche Richtung es denn gehen soll. Und heute haben sie die Dinge eben soweit durchgewunken und haben sich, wie man hört, auf Rückführzentren außerhalb der Europäischen Union geeinigt.
Und parallel dazu, wie ich sagte, erscheint also dieses Bundeslagebild des BKA. Was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, also eine wichtige Aufgabe beim Bundeskriminalamt ist ja nicht sozusagen die ganz konkrete Verbrechensbekämpfung. Da werden ja keine Taschendiebe gesucht, sondern was die natürlich auch neben den ganz großen Kriminalfällen bearbeiten, sind die Statistiken. Und diese Statistiken, die werden immer wieder thematisch gesondert vorgelegt. Und jetzt haben wir am Wochenende wurde veröffentlicht das Bundeslagebild zum Thema Migration. Das sind zwei Dinge, die hervorstechen. Zum einen, es gibt eine überragende Überrepräsentation von Gewalttaten bei syrischen und afghanischen Straftätern oder Tatverdächtigen. Mhm. Und genauso gibt es eine Überrepräsentation beim Thema Diebstahl von Tatverdächtigen aus dem Maghreb, also den Staaten in Nordafrika,
Marokko, aus der, Tunesien.
Du sagst es, aus der Kölner Silvesternacht-Berichterstattung kennen wir diese Tätergruppe. Damals wurden die in Nordrhein-Westfalen Nafris genannt, die nordafrikanischen Intensivtäter.
Kann man trotzdem sagen, dann, dass grundsätzlich Ausländer gewalttätiger oder krimineller sind als Deutsche? Geht das auch hervor aus diesem Bericht?
Aus dem Bericht geht hervor, dass Syrer und Afghanen oder sehr zu Gewalttaten neigen. Die Diebstahlhäufigkeit bei den Nordafrikanern habe ich ausgeführt, aber insgesamt kann man das natürlich nicht sagen. Das ist Quatsch. Es gibt sogar Migrantengruppen, die praktisch überhaupt nicht in der Statistik auftauchen. Mhm. Vielleicht magst du mal raten, welche das sind. Ich habe die Zahlen frisch mitgebracht.
Ja, also wen findet man immer angenehm, sehr liebevoll? Die Thailänder zum Beispiel.
Ja, da liegst du wahrscheinlich genau richtig. Diejenigen, die am allerwenigsten in Deutschland kriminell werden, sind die Japaner. 377 ist da die Kennziffer. Koreaner 583, Taiwanesen 684, Malaysia 712, Indonesien 719. Und im Vergleich Größe, man schaut ja immer zum Vergleich auf die 100.000 Einwohner, sind das 1.878 Tatverdächtige unter Deutschen.
Die Deutschen, also, okay. Thailänder sind nicht dabei, aber nahezu. Ja, und trotzdem, gerade gestern wieder, kam es zu einer Messerattacke in Essen während einer Großdemo anlässlich des Sturzes des Assad-Regimes in Syrien vor einem Jahr. Und ich habe mal mit unserem Reporter Frank Schneider vor Ort über die letzten Erkenntnisse dazu gesprochen. Frank, was wissen wir inzwischen über die Attacke?
Ja, wir wissen, dass es im Anschluss an diese große Syrer-Demo gestern war. 2500 Teilnehmer waren eigentlich nur angemeldet. Am Ende waren es über 10.000. Es war eine ziemlich angespannte Situation. Auch Polizisten hatten schon Helme aufgezogen, weil dann am Ende doch Böller flogen. Die Demo sich nicht wirklich auflösen wollte. Die Polizei hatte vorher verhindert, dass sie auf den Weihnachtsmarkt kamen. Und dann standen sie schließlich alle so im Bereich des Hauptbahnhofs. Und dann gab es auf einmal Schreie und große Aufregung und Rennerei. Und dann lag ein junger Mann, wir wissen mittlerweile ein 22-jähriger Syrer, von weiter her angereist. Das spricht dafür, dass er vorher Teilnehmer auch dieser Demonstration war. Ist dann am Treppenabgang zur U-Bahn offenbar von hinten mit einem Messer attackiert worden. Gestern Abend war die Rede von 3 Stichen. Genauere Details will die Polizei momentan noch nicht bekannt geben. Gestern Abend hieß es auch, er schwebt in Lebensgefahr, musste notoperiert werden. Und der Täter ist bislang noch nicht identifiziert. Die Polizei hat gestern Abend noch Zeugen am Bahnhof vernommen, auch mehrere Tatverdächtige überprüft, auch deren Taschen durchsucht, ob man ein Messer findet. Aber das war gestern ohne Ergebnis. Aber aufgrund der Masse der Menschen auch sehr schwer, vielleicht auch nachzuvollziehen, wer hat jetzt da wirklich was gemacht. Aber es gab viele Zeugen und man hofft jetzt, möglicherweise Hinweise zu bekommen. Da aber die Syrer alle von weiter her angereist waren, sich untereinander viele gar nicht kannten, könnte die Spurensuche für die Polizei sich da schwierig gestalten.
NRW-Innenminister Reul hat ja kürzlich auch eine Statistik zu Syrern und Straftaten in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Deckt sich das mit den Erkenntnissen aus dem BKA-Lagebild?
Ja, man muss schon sagen, das Thema Messer. Reul sagte damals, immer dabei, allzeit bereit. Also die haben wirklich häufig ein Messer dabei und insbesondere, das macht natürlich auch dem Innenminister und den Ermittlern und überhaupt allen große Sorge, gerade junge Syrer haben immer ein Messer dabei. Und Reul und auch die Beamten des Landeskriminalamtes, die die Studie vorgestellt haben, haben auch versucht zu erklären, dass das vielleicht auch ein wenig mit der Herkunft zusammenhängt. Dort in Syrien, teilweise überhaupt in diesen archaisch und patriarchalisch geführten Ländern und diesem Kulturkreis, hat man ein Messer dabei, um sich selbst zu verteidigen. Polizei ist da nicht unbedingt derjenige, der einen schützt, schon gar nicht zur Zeit des Assad-Regimes. Da ruft man die Polizei lieber nicht, da regelt man die Dinge selber. Oder im Familienclan, in der Sippe, in dem Stamm. Und deswegen haben viele ein Messer dabei und setzen es auch ein. Und leider hat sich das offenbar nach Deutschland hier übertragen. Und gerade junge Syrer haben häufig ein Messer dabei. Reul hatte auch erst kurz davor eine Studie vorgestellt zum Thema Kinder- und Jugendgewalt und Kriminalität. Und das war wirklich wahnsinnig alarmierend, gerade bei den unter 14-Jährigen. Und da muss man sich ja mal vor Augen halten, das sind ja strafunmündige Kinder. Die können gar nicht bestraft werden. Ist das besonders dramatisch. Und wir hatten ja jetzt wieder einen Fall auch in Dortmund. Dort haben 2 13-Jährige, auch darunter ein Syrer, ein Deutsch-Bulgare, einen Kioskbesitzer überfallen und haben sofort ohne Vorwarnung erst mit Pfefferspray auf ihn eingewirkt. Als er dann nichts mehr sah, haben sie versucht, mit einer Machete auf seinen Kopf zu schlagen. Er hat das noch erkannt, trotz des Schleiers durch das Pfefferspray, hat die Ende nach oben gerissen und dann haben die Täter ihm einen Daumen abgetrennt und mehrere Finger beinahe abgetrennt. Die konnten wieder angenäht werden. Aber das zeigt diese unglaublich brutale Vorgehen. Und da sind wir nochmal beim Thema unter 14. Diese beiden 13-jährigen Täter konnten dann nach der Tat abends wieder zurück zu ihren Eltern nach Hause gehen. Und da ist natürlich ein großes Problem. Wenn es überhaupt keine Strafe gibt, überhaupt gar keinen Schutz für die Bevölkerung gibt vor diesen gewalttätigen Kindern, dann haben wir natürlich ein großes Problem in den Innenstädten.
Die Erkenntnisse aus dem BKA-Lagebild sind auch ziemlich klar. 3/4 der ausländischen Tatverdächtigen sind Männer, rund die Hälfte ist unter 30 und ein Drittel sind Wiederholungstatverdächtige. Das Bild ist also relativ klar und trotzdem scheinen wir irgendwie machtlos zu sein.
Ja, das Problem ist einfach auch, was wir immer gehört haben von der aktuellen Bundesregierung mit der Abschiebeoffensive. Da findet nicht wirklich viel statt. Und das große Problem ist natürlich auch, dass wahnsinnig viele Syrer schon eingebürgert worden sind. Das heißt, sie besitzen schon auch einen deutschen Pass. Teilweise aber jemand aus der Familie besitzt einen deutschen Pass. Dann kann man natürlich nicht ein einzelnes Kind oder Jugendlichen der Familie abschieben. Das heißt, die sind einfach hier und das Problem ist, es sind natürlich wahnsinnig viele junge Männer. Wir haben uns ja 2015, wenn man wirklich es ehrlich sagt, schon nicht wirklich die Wahrheit uns vor Augen geführt. Da sind viele Menschen angekommen. Ich war damals selber 2015 an vielen Bahnhöfen, wo die Züge ankamen und da kamen eben zu 90-95% junge Männer. Und genau das ist das Problem. Unter diesen vielen Menschen, die damals geflüchtet sind vor dem Krieg und vor dem Bürgerkrieg, waren eben sehr, sehr viele junge Männer. Und die sind nun mal hier, wie unsere damalige Bundeskanzlerin auch gesagt hat, sie sind nun mal hier. Und jetzt haben wir dieses wachsende Problem und alle Studien eigentlich, die sich zeigen, auch die Studie zum Kinder- und Thema Kinder- und Jugendgewalt, da war auch die Uni Köln beteiligt, also auch wirklich mit wissenschaftlicher Grundlage. Und das Thema ist bei allen gleich. Gerade junge Migranten sind besonders gewaltbereit. In dieser Studie der Uni Köln war zum Beispiel auch mal erklärt, wer ist im Ausland geboren und wer ist in Deutschland geboren. Also nicht nur Deutsch, nicht Deutsch, sondern wer ist wo geboren. Und da war die Zahl, also muss man sich mal vorstellen, die Steigerung der Gewalttaten bei Kindern unter 14, die im Ausland geboren sind, 2300%. Das sind Zahlen, wir haben es ja jetzt auch in dem Bundeskriminalamt-Lagebild gehört, da ist auch die Rede von 10, 11-fach so oft gewalttätig und straffällig. Und da ist ein Problem da und das muss jetzt wirklich angegangen werden. Und wir haben nur gemerkt, dass es in der Politik ein Riesenproblem darstellt. Nachdem Friedrich Merz vom Stadtbild sprach, war schon ein Riesenaufschrei, das sei alles rassistisch und das könne man nicht ansprechen. Aber die Menschen merken eben, dass sich in Städten was ändert. Auch gestern Abend waren viele Menschen dort am Weihnachtsmarkt, die dann erschrocken nach Hause gingen und nur noch schnell zum Parkhaus wollten und da weg, weil sie dann plötzlich sahen, Polizisten mit Helm, Rennerei, dann liegt da einer blutend am Boden. Das verunsichert die Menschen und zu Recht.
Frank Schneider, vielen Dank.
Gerne.
Niklaus, Frank Schneider hat es gesagt, bei dem Opfer der Messerattacke gestern handelt es sich offenbar um einen Syrer. Und auch das passt zu der Erkenntnis aus dem BKA-Lagebild. Der Bericht betont, dass migrantische Gruppen nicht nur Täter, sondern überproportional auch Opfer von Kriminalität sind, überwiegend durch andere Zuwanderer.
Ja, so ist das. Das liegt in der Natur der Sache, dass oftmals auch Streitigkeiten unter Landsleuten auftreten, gerade in diesem Ehrenbereich. Und dann werden eben Landsleute, mitunter sogar Familienangehörige, Opfer dieser bestialischen Straftaten, oft eben auch mit Messern oder Macheten.
Mhm. Unser Reporter Michael Engelberg hat vorhin den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Manuel Ostermann nach seinen Erkenntnissen gefragt und was er auch von der neuen EU-Asylreform hält.
Herr Ostermann, das BKA-Lagebild, stimmt das mit Ihren Erfahrungen überein? Sind überwiegend Syrer, Afghanen Tatverdächtige bei Gewaltdelikten?
Ja, absolut. Wir erleben das insbesondere seit 2015, diesen massenhaften Anstieg. Ich habe das im vergangenen Jahr bereits mehrfach sehr eindrucksvoll gesagt und auch davor gewarnt. Die Folge war, dass ich zum Teil echt sozial geächtet worden bin. Die Zahlen, Daten, Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Diese Migrationskrise ist in allererster Linie eine Kriminalitätskrise.
Haben Sie eine Erklärung, dass immer wieder Syrer und Afghanen Tatverdächtige sind? Wir haben ja auch asiatische Zuwanderer in Deutschland und da passiert eher weniger.
Ja, relativ einfach zu erklären. Männer, insbesondere Männer aus den Asylhauptherkunftsländern, also aus dem arabischen Raum, sind in ganz anderen Sozialisierungsstrukturen groß geworden. Gewaltaffinität spielt da eine große Rolle. Wenig Achtung vor rechtsstaatlichen Verfahren, insbesondere aber vor allem gar keine Achtung vor Frauen. All das erleben wir jetzt hier auf deutschen Straßen, das erleben wir in unseren Schulen, das erleben wir in der Berufswelt, das erleben wir im Alltag, im öffentlichen Raum. Also insofern ja, Männer aus den Asylhauptherkunftsländern sind nicht nur anders sozialisiert, sondern sie antworten vor allem viel mit Kriminalität.
Warum sind denn auch Tatverdächtige aus den Maghreb-Staaten in den Statistiken sehr stark überrepräsentiert?
Weil auch hier das Thema der Sozialisierung eine große Rolle spielt. Rechtsstaatliches Empfinden, Sozialisierung nach vernünftigen gesellschaftlichen Maßstäben sind oft Fremdwörter in diesem Land, zumindest nach unserer Definition. Und insbesondere gerade im Bereich der Gewaltkriminalität ist es sehr oft spürbar, dass hier nicht das gesprochene Wort gilt, sondern die sprechende Hand in Form eines Schlages und vor allem auch, und auch das gehört so weit dazu, dass insbesondere Frauen Leidtragende sind, denn vor die haben sie keinen Respekt, keine Achtung. Sie werden einfach nicht als gleichwertige Menschen anerkannt.
In Brüssel diskutieren die EU-Innenminister über die großen Leitlinien in der Asylpolitik. Aber was müsste nach Ihrer Ansicht passieren? Sie kennen die Kollegen auf den Straßen, die Tag und Nacht immer unterwegs sind.
Das gemeinsame europäische Asylsystem ist sehr ambitioniert. Ich begrüße eine europäische Kraftanstrengung. Sie wird aber scheitern, da bin ich mir sehr sicher. Deutschland muss über die überbordene Finanzleistung sprechen. Wir müssen Bund und Länder endlich an einem Tisch kriegen. Der Bund braucht viel mehr Kompetenzen. Das Föderalsystem ist hier hinderlich. Wir müssen über die Strafe muss auf dem Fuße folgen sprechen. Wir müssen über Zentralisierung, Entbürokratisierung sprechen. Und vor allem müssen wir sehr deutlich machen, wenn wir an unseren sozialen Sicherungssystemen nicht schleunigst was ändern, wird Deutschland immer Migrationsmagnet bleiben und daran wird GEAS auch nichts verändern.
Herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Also Manuel Ostermann glaubt, diese Asylreform wird scheitern. Sprechen wir doch mal drüber, was da in Brüssel heute von den EU-Innenministern beschlossen wurde. Was sind die wichtigsten Punkte, Nikolaus?
Ja, es wurde eine Liste erstellt mit sicheren Herkunftsländern, in die man zukünftig abschieben will. Das war ein wichtiger Punkt. Aber möglicherweise noch interessanter und wichtiger ist die Entscheidung der europäischen Innenminister, dass man auch zukünftig Rückkehrzentren im Ausland installieren will. Das ist deshalb eine ganz interessante Überlegung, weil es darum geht, dass diejenigen, die Deutschland verlassen müssen, weil sie den gesamten rechtsstaatlichen Verlauf hinter sich haben, mit Bescheid, Widerspruch, Verwaltungsgericht und so weiter, also die haben überhaupt gar keine rechtlichen Einbußen. Also wenn sie den vollständigen Rechtsweg hinter sich haben, dann könnte man sie beispielsweise, so ist es in den Niederlanden angedacht, nach Uganda abschieben und dann würden sie in Uganda leben und sie hätten die Möglichkeit, und deshalb ist es ein besonders gutes Modell, sie hätten die Möglichkeit, immer jederzeit freiwillig entweder in ihr Heimatland zu reisen oder in ihr Heimatland zu reisen oder sie bleiben in Uganda, aber sie müssten dort nicht in einem Gefängnis oder Lager oder ähnlich wohnen, sondern sie könnten da ganz normal Wohnungen beziehen. Es wäre also sozusagen von der Eingriffsintensität in ihre Grundrechte sehr, sehr mild.
Diese Pläne gab es aber schon vorher. Also die Briten haben es beispielsweise in Ruanda versucht. Die Italiener haben in Albanien versucht, ein solches Abschiebezentrum einzurichten. Das wurde jedes Mal von den Gerichten gekippt. Warum sollte es diesmal klappen?
Ja, das wird man sehen. In Albanien war es eben so, dass dort diejenigen im Vorwege, noch vor Abschluss des rechtsstaatlichen Verfahrens untergebracht waren. Und das waren keine schönen Einrichtungen. Also wer die Bilder aus Albanien kennt, das ist ein Hightech-Gefängnis, wo die Leute dort abgestellt sind, die ja nie, zu dem Zeitpunkt zumindest nie Straftaten begangen haben. Das ist eben sehr, sehr schwer zu argumentieren. Hingegen bei diesem Uganda-Modell handelt es sich um Leute, die jederzeit ausreisen können und die gar nicht in ein gefängnisähnliches Haus hinein müssen, sondern die wohnen in ganz normalen Unterkünften dann in Afrika, idealerweise in der räumlichen Nähe zu ihrem Heimatland.
Also wichtige Beschlüsse heute in Brüssel. Hören wir uns mal an, was der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt sagt.
Zentral sind dabei drei Punkte. Zum einen, dass die Außengrenzen besser geschützt werden und die Asylverfahren an den Außengrenzen verstärkt durchgeführt werden sollen. Zweite Säule, die Sekundärmigration, dass die Flüchtlinge in den Ländern, wo sie als erstes auftreten, dann auch ihre Asylverfahren durchführen sollen und deswegen auch dahin zurückgeführt werden können. Und drittens, dass wir dafür sorgen, dass es einen Solidaritätsmechanismus gibt, weil die Länder, die maßgeblich von den Erstankünften betroffen sind, nicht alleine gelassen werden, sondern durch den Solidaritätsmechanismus von den Ländern, die in Europa in der Mitte liegen, unterstützt werden. Kontrolle, Kurs und klare Kante, auch in Europa. Ich habe von Beginn meiner Amtszeit deutlich gemacht, es gibt nicht einen Schalter, den man umlegen kann, um die Migrationspolitik neu zu ordnen, sondern es gibt nationale Maßnahmen, die dringend ergriffen werden müssen, wie beispielsweise die Kontrolle an unseren Binnengrenzen und das Zurückfahren von Pull-Faktoren. Aber es braucht auch dringend die europäische Ebene. Und heute sind wir an dem Punkt, dass wir in Europa diese Neuordnung der Migrationspolitik umsetzen. Von daher zwei große Meilensteine, die erreicht worden sind. Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland, Neuordnung der Migrationspolitik in Europa. Ich habe vor Monaten gesagt, Deutschland sitzt nicht mehr im Bremserhäuschen in Europa, sondern fährt jetzt in der Lokomotive mit, wenn es darum geht, die Migrationspolitik neu zu ordnen. Heute sehen wir das Ergebnis.
Also Deutschland in der Lokomotive, Dobrindt verkauft es als seinen Erfolg, zu Recht?
Ich denke ja. Also wenn man ganz konkret die Performance von Dobrindt mit der seiner Vorgängerin Nancy Faeser vergleicht, dann ist es eben tatsächlich so, dass Deutschland alles immer sehr, sehr zurückhaltend, langsam und ablehnend betrachtet hat und dass er jetzt geradezu ein Vorreiter ist. Ich habe das eben schon erwähnt, es gab diese verschiedenen Konferenzen der Innenminister in Deutschland unter seiner Führung, gleich vom Beginn seiner Amtszeit an. Zuerst auf der Zugspitze, später auf dem Oktoberfest und er ist derjenige, der die Ideen sammelt, der sie seinen Ministerkollegen vorlegt und der sie offenbar auch bis zur Entscheidungsreife dann voranbringt und dann auch letztlich durchbringt.
Bei diesem Solidaritätspool hört man nochmal genauer hin. Also Länder an den europäischen Außengrenzen, wo Flüchtlinge zumeist zuerst ankommen, sollen durch Länder in der Mitte Europas entlastet werden. Jetzt liegt Deutschland in der Mitte Europas. Soll das heißen, dass Deutschland noch mehr leisten muss?
Nee, das heißt es gerade nicht. Deutschland, das hat die EU-Kommission jetzt schon eingeräumt unlängst und schriftlich auch fixiert. Deutschland gehört zu den Ländern, die sehr stark überlastet sind durch diese Migrationskrise und die deshalb weder finanziell noch durch Überweisung von Flüchtlingen weiter beansprucht werden soll.
Okay.
Es geht letztlich um so eine Art Gerechtigkeitsmechanismus, dass man sagt, diejenigen, die schon finanzielle Mittel eingesetzt haben oder so viele Flüchtlinge aufgenommen haben, die sollen jetzt nicht noch weitere aufgepfropft bekommen.
Die EU-Innenminister haben sich erstmals auch auf eine gemeinsame Definition darauf geeinigt, was sichere Herkunftsländer sind, in die abgeschoben werden kann. Da hören wir noch mal kurz, was der EU-Migrationskommissar Magnus Brunner aus Österreich gesagt hat.
Ja, es ist eine Liste, die wir eben erweitert haben, wo es klare Vorgaben gibt, was ist sicher, was ist nicht sicher. Viele Verhandlungen und Gespräche mit UNHCR beispielsweise, mit anderen, mit der Zivilgesellschaft, wie wir hier einteilen können. Und es erleichtert halt den ganzen Prozess relativ stark. Wir müssen effizienter werden in unserer Asyl- und Migrationspolitik. Wir müssen auch schneller werden und diese sichere Drittstaaten-Konzept und die sichere Herkunftslandliste helfen uns dabei, effizienter zu werden, schneller zu werden, weil das erwarten sich die Menschen auch von uns.
Also konkret gelten jetzt der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien EU-weit als sichere Herkunftsländer. Ist das die richtige Auswahl, Länderauswahl? Ich meine, Kolumbien, Ägypten, Indien, Migranten aus diesen Staaten sind jetzt nicht bislang besonders auffällig hier geworden, was die Kriminalität angeht.
Ich sag mal so, mit Kolumbien kenne ich mich nicht aus, aber alle anderen Länder kennt man aus den Reisekatalogen. Ja, und die Länder, wo zigtausende Deutsche in Urlaub fahren, die sind wohl sicher genug, dass man dahin auch abschieben kann, zumindest im Normalfall. Mhm. Es gibt ja immer Ausnahmekonstellationen, wo das möglicherweise dann auch nochmal im Einzelfall zu prüfen ist. Aber im Normalfall kann man in diese großen Urlaubsländer wie Ägypten selbstverständlich abschieben. Alles andere ist den Menschen und Wählern in Deutschland auch nicht vermittelbar.
Insgesamt ist die Zahl der neuen Asylbewerber innerhalb der EU, inklusive Norwegen und Schweiz noch dazu gerechnet, im ersten Halbjahr dieses Jahres schon zurückgegangen. Bis Ende Juni wurden in 29 Ländern insgesamt 400.000 neue Anträge registriert, ein Rückgang von 114.000 im Vergleich zum ersten Halbjahr 24 beziehungsweise 23%. Das heißt also, die neue Migrationspolitik funktioniert eigentlich schon, vielleicht auch durch die Abschreckung.
Ja, sie funktioniert und wahrscheinlich sind wir schon beim absoluten Minimum angelandet, was es an jährlichen neuen Asylanträgen geben kann. Denn man muss immer sehen, es sind die neuen Asylantragsteller, die kommen nicht immer auf dem Fluchtwege zu uns, sondern viele kommen eben mit einem Visum nach Deutschland über irgendwelche Aufnahmeprogramme oder eben durch Geburt in Deutschland. Mhm. Als Kinder von Eltern mit einem Aufenthaltsrecht in Deutschland werden sie hier geboren und können entweder sofort oder spätestens mit dem 18. Lebensjahr dann auch einen eigenen Asylantrag stellen. Das heißt, auf null werden diese Zahlen nie gehen.
Heute vor 4 Jahren ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden. Der hat schon 2023 angekündigt, vollmundig, endlich im großen Stil abschieben zu wollen. Hat die neue Bundesregierung, letzter Satz von dir, dieses Vorhaben jetzt tatsächlich umgesetzt?
Ja, die großen Abschiebeinitiativen sind immer große Bluffs. Letztendlich ist das gar nicht möglich, Hunderttausende aus Deutschland abzuschieben. Wie soll das funktionieren mit Flugzeugen, mit Kreuzfahrtschiffen, mit der Eisenbahn? Nein, es werden immer nur, so ist meine Einschätzung, immer nur Einzelfälle, besonders gefährliche oder kriminelle Personen Deutschland verlassen müssen.
Hintergrundinfos von Nikolaus Habusch. Vielen Dank. Vertraulich natürlich.